Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Dem Wald geht es schlecht, das ist kaum noch zu bestreiten. Umstritten ist allerdings, wie Sachsen-Anhalt gegen das Sterben von immer mehr Wäldern, unter anderem im Harz, vorgeht. In dem Land soll die Bundeswehr eingreifen. Was das bringen soll, darüber reden wir gleich. Außerdem im Programm heute reparaturfreundliche Elektrogeräte, die Wiederaufforstung von Wäldern in Brasilien und Blumen, deren Produktion die Umwelt möglichst schonen soll. Am Schluss der Verbrauchertipp. Viele Händler bieten ihre Produkte im eigenen Online-Shop billiger an als auf der Handelsplattform beim Branchenriesen Amazon. Mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, das ist keine gute Idee. Das Sprichwort legt nahe, dass jemand zu viel Aufwand betreibt, um ein kleines Problem zu lösen. In Sachsen-Anhalt geht die Bundeswehr jetzt gegen einen Feind vor, der noch viel kleiner ist als ein Spatz. Soldaten rücken in den Harz ein und sie sollen den Borkenkäfer bekämpfen. Ein umstrittener Einsatz, auch wenn die Truppe natürlich in diesem Fall keine Kanonen dabei hat. Christoph Richter, unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt, zum Auftrag und zur Lage im Harz.
Für die Motorsägenführer ist es eine gute Art, im Prinzip ihre Fertigkeiten, die sie ja für die Bundeswehr erworben haben, auch zu trainieren und zu üben. Also ich habe eine positive Resonanz von den Soldaten bekommen.
Bundeswehr-Oberstleutnant Mario Knappe ist in Strassberg, einem Ortsteil von Harzgerode im Ostharz, im Einsatz. Der Feind, der kaum sichtbare Borkenkäfer. Mit Motorsäge, Axt und Rindenschieler geht er zusammen mit etwa 2 Dutzend Soldaten. Demnächst könnten es bis zu 100 Einsatzkräfte sein gegen den 5 bis 12 Millimeter großen, etwas haarigen Minifeind vor. Der bohrt sich unter die Rinde, legt seine Eier ab und ernährt sich vom Bast, dem Gewebe unter der Borke, wodurch der Baum in der Regel abstirbt. Die Bundeswehr fällt die kranken Bäume, schafft sie aus dem Wald, damit der Borkenkäfer nicht noch mehr Unheil anrichten kann, erklärt Oberst Halvor Adrian, der Kommandeur des Landeskommandos, sowas wie der oberste Befehlshaber der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt.
Wir gehen hier nicht mit Panzern rein. Hier an diesem Ort geht es darum, dass man beim Entästen, beim Schälen der Rinde und beim Zerkleinern des befallenen Holzes hilft. Das läuft bei uns unter der Rubrik helfende Hände.
Grundgesetzlich sei der Einsatz völlig bedenkenlos, sagt Oberst Adrian. Auf die Hilfe der Bundeswehr greifen Kommunen und Privatwaldbesitzer zu. Die Landesforster haben abgelehnt. Das schaffe man schon selber, heißt es suffisant seitens der Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert von den Grünen in Richtung des eigenen Koalitionspartners, des CDU-Innenministers Holger Stahlknecht. Er hat die Bundeswehr gerufen, damit man noch in Zukunft durch Harzwälder wandern könne und nicht durch tote Landschaften laufen müsse, wie Stahlknecht sagt. Geplant ist ein Bundeswehreinsatz in Zerbst in der Gegend um Wittenberg-Dessau, also in der Dübener Heide und eben im Ostharz. Im Westharz wird es allerdings zu keinem Einsatz der Bundeswehr kommen, weder für Privatwaldbesitzer noch für die staatlichen Forste. Man könne Soldaten nicht einfach so als Förster einsetzen, heißt es in Hannover, anders in Sachsen-Anhalt. CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff hat Sorge um den Harz.
Dem Wald geht es schlecht. Wir sind also seit 2 Jahren am stärksten betroffen. Das ist eine Situation, die sich nicht alleine reguliert.
Weshalb man auch die Bundeswehr dringend benötige, so Haseloff weiter. Die aktuelle Borkenkäferplage sei die schlimmste und verheerendste Katastrophe für unseren Wald, ergänzt Franz Prinz zu seinem Salm. 1999 gründete er einen Forstbetrieb in Sachsen-Anhalt. Seit 2007 ist er der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, der 15.000 Waldbesitzer mit einer Gesamtfläche von knapp 93.000 Hektar vertritt.
Ich bin heute Morgen noch zum mittlerweile 40. Mal in meinem Betrieb unterwegs gewesen, um Käferbäume auszuzeichnen. Wissen Sie, das zehrt an den Nerven.
Ganze Waldbestände würde der Borkenkäfer dahinraffen. Die schlimmste Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. So etwas hätte man noch nicht erlebt, meint Waldbesitzer Franz Prinz zu seinem Salm, dem kein Superlativ zu wenig ist, um die aktuelle Situation des Waldes zu beschreiben. Ob man aber mit der Bundeswehr den Borkenkäfer stoppen kann, Bei so manchem erzeugt das nur ein irritiertes Kopfschütteln, auch bei Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert von Bündnis 90 Die Grünen.
Da kann die Bundeswehr nicht helfen.
Dalbert ergänzt, ein Bundeswehreinsatz sei keineswegs nachhaltig. Das könne lediglich eine Ad-hoc-Hilfe sein, denn sobald die Truppen abziehen, würde der Borkenkäfer wiederkommen. Was es dagegen dringend brauche, einen Waldumbau.
Und das erfüllt mich natürlich auch mit großer Sorge, weil wir uns ja wirklich fragen müssen, was ist der Wald der Zukunft? Also welche Baumarten können überhaupt überleben? Deswegen setzen wir ja auch auf Mischwald, weil dann hoffentlich in dem Mischwald mit 5, 6 Baumarten auch Arten dabei sind, die mit diesen doch sehr dramatisch veränderten Klimabedingungen gut zurechtkommen.
Beim Waldumbau erlebe Ministerin Dalbert die Waldbesitzer allerdings doch recht zögerlich, sagt sie noch. Ein Umdenken müsse her, andernfalls würde man der Borkenkäferplage nicht Herr werden und werde die kleinen Tierchen als ständige Begleiter im Wald haben und die Bundeswehr ebenso. Dass die Soldaten am Ende die Waldbewohner in ihrer Ruhe stören, davor hat Oberst Halvor Adrian keine Bedenken.
Na, ich habe noch nicht so viele Waldbewohner gesehen. Also ich habe gerade erst mal unter eine Rinde geguckt und Borkenkäfer gesehen. Die mögen möglicherweise etwas verstört sein, aber ansonsten, glaube ich, werden wir hier den Frieden des Waldes nicht stören.
Über Militär im Kampf gegen einen kleinen Käfer war das ein Beitrag von Christoph Richter. Die Europäische Union will dafür sorgen, dass defekte Elektrogeräte häufiger repariert statt weggeworfen werden. Anfang der Woche beschloss die EU Vorgaben für die Hersteller. Sie sollen dafür sorgen, dass zum Beispiel Ersatzteile länger zur Verfügung gestellt und von den Herstellern auch geliefert werden. Die Bereitschaft vieler großer Unternehmen dafür hält sich in Grenzen. Zum Beispiel werden immer mehr Mobiltelefone mit Akkus geliefert, die nicht mehr einfach auszuwechseln sind. In Frankreich kümmert sich ein Verein darum, die Reparaturfähigkeit von Produkten zu verbessern. Susanne Krause sagt Ihnen, wie das gehen soll.
Die Lebensdauer heutiger Waschmaschinen beträgt 7 Jahre. 2010 waren es noch 10, 30% mehr. So das Ergebnis der jüngsten Erhebung des Pariser Vereins OP. OP steht für Alt à l'obsolescence programmée, Stopp der programmierten Obsoleszenz. Soll heißen, den Taktiken der Hersteller, Geräte mit immer kürzerer Lebensdauer anzubieten. OP kämpft dafür, dass Geräte wieder unverwüstlicher werden. Und hat dabei den großen französischen Elektrogerätehändler Fnac Darty auf seiner Seite. Dem ist das Thema seit langem ein Anliegen. Man sei der größte Reparaturbetrieb im Land, erklärt Servicedirektor Regis König. Die 2000 hauseigenen Techniker führen jährlich 2,5 Millionen Reparaturen aus. Ab sofort bietet die Ladenkette Kunden sogar Orientierungshilfe beim Einkauf. Auf manchem Geschirrspüler, Staubsauger oder auch Tintenstrahldrucker pappt nun ein Aufkleber mit dem Slogan Dartys nachhaltige Wahl, meldet Regis König. Dank der Kundendienststatistiken und unseres Erfahrungsschatzes haben wir 40 Produkte identifiziert, die sehr zuverlässig sind, die gut arbeiten, selten Pannen aufweisen und sich gut reparieren lassen, deren Ersatzteile also mindestens 10 Jahre verfügbar sind. Der pionierhafte Vorstoß des Elektrogerätehändlers inspiriert auch das derzeit im französischen Parlament diskutierte Gesetzesprojekt zur Kreislaufwirtschaft. Paris plant im Januar 2021 eine Kennzeichnungspflicht zur Reparaturfähigkeit von Elektrogeräten einzuführen. Bei Waschmaschinen, Fernsehern, Smartphones, Laptops und Rasenmähern. Ein leicht verständliches Logo, das auf 5 Bewertungskriterien basiert. Sie zu definieren, unterliegt der staatlichen Umwelteinrichtung ADEME. Erwan Fonjat ist Kreislaufwirtschaftsexperte der ADEME.
Donc des critères sur la documentation.
Da geht es darum, ob es Reparaturanleitungen für Profis gibt, wie auch Betriebs- und Wartungsanleitungen für die Verbraucher. Wir schauen, ob und wie lange Ersatzteile verfügbar sind, ob ein Gerät leicht auseinanderzunehmen ist oder nicht. Ob es eventuell spezielles Werkzeug braucht, eine Rolle spielt auch der Ersatzteilpreis. Vor 4 Jahren, verankert im Energiewendegesetz, hat Frankreich die sogenannte programmierte Obsoleszenz unter Strafe gestellt. Bislang ist dies weltweit einmalig. Ende 2017 hat daraufhin der Verein OP die Pariser Staatsanwaltschaft gebeten, zu prüfen, ob ein bekannter Druckerhersteller seine Waren auf kurze Lebensdauer programmiert. Die juristischen Vorermittlungen laufen noch, sagt Adèle Chasson vom Verein Ob. Immerhin hatte die Affäre für breites Medienecho gesorgt. Das war sehr hilfreich, denn wir wollen die Verbraucher mobilisieren, indem wir zeigen, es ist möglich, gegen solche illegalen Praktiken der Hersteller vorzugehen. Adèle Chasson und ihre Mitstreiter machen Lobbyarbeit, damit im künftigen Kreislaufwirtschaftsgesetz Reparaturkunde auf den Unterrichtsplan an Frankreichs Schulen gesetzt wird. Und der Elektrogerätehändler Fnac Darty denkt daran, ein Label für nachhaltige Produkte einzuführen, kündigt Regis König an. Weltweite Online-Händler kurbeln den Konsum an, indem sie fehlerhafte Ware einfach austauschen. Die Kunden aber haben davon immer mehr die Nase voll. Laut unseren Beobachtungen erwarten 75% unserer Klientel von uns, dass wir uns wirklich stark machen für die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten. Frankreich sucht den Weg raus aus der Wegwerfgesellschaft.
Elektrogeräte sollen länger halten. Wie das gehen soll, darüber berichtete Susanne Krause aus Paris. Vom Wald in Brasilien hört man häufig schlimme Nachrichten. Präsident Jair Bolsonaro ermutigt die Abholzung des für das Weltklima lebenswichtigen Amazonas-Urwaldes. Brände beschleunigen die Katastrophe. Doch es geht auch anders. Wo Wald zerstört wird, da kann wieder Wald wachsen. Das zeigt ein Produkt, das dem brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado den Friedenspreis des deutschen Buchhandels eingebracht hat. Vor 20 Jahren fand er das Landgut seiner Familie im Südosten Brasiliens als kahle Brachfläche vor und er wandelte es in ein Aufforstungslabor um. Ivo Maruschik war für uns dort.
Die Sonne malt Regenbögen in den Sprühnebel der Bewässerung. Die Trockenzeit geht zu Ende. In Minas Gerais, im Südosten von Brasilien, wird es tagsüber schon wieder ziemlich heiß. Deswegen brauchen die kleinen Baumsetzlinge von Isabella Sauton dringend Wasser. Wir sind in der Baumschule für einheimische Pflanzen des Atlantik-Regenwalds. Hier fängt alles an. Hier gehen die Samen auf und werden zu Setzlingen gezogen, die dann entweder hier auf dem Landgut gepflanzt werden oder bei Projekten außerhalb des Instituts. Eine Million Schößlinge keimen und wachsen hier jedes Jahr, vom fingergroßen Sämling bis zum Bäumchen, das man an geeigneter Stelle pflanzen kann. Sie sind die Grundlage dafür, dass mittlerweile wieder Wald die Hügel und Täler bedeckt. Ein Wald, der dicht und üppig ist. Auf den größeren Bäumen wachsen Lianen und Bromelien, das Unterholz ist undurchdringlich. Ein Wald, wie es ihn hier im Osten des Bundesstaats Minas Gerais eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Hügel rundherum, außerhalb des Instituto Terra, sind völlig kahl. Sonnenverbranntes, struppiges Weideland, die Bäche sind längst ausgetrocknet. Genau so sah es vor 20 Jahren auch hier auf dem Gelände des Instituto Terra aus.
Essa região ela primeiro passou pelo ciclo da madeira, onde foram extraídas as madeiras nobres da Mata Atlântica.
In der ganzen Region wurden erst die wertvollen Edelhölzer aus dem Atlantik-Regenwald geholt. Als es dann kein Holz mehr gab, wurde der Rest für die Viehzucht gerodet und die ganze Landschaft veränderte sich, überall im Tal des Rio Doce. Das heute zumindest auf 70 Quadratkilometern, also in etwa der Fläche des Chiemsees, wieder dichter atlantischer Regenwald steht, verdankt die Region ihrem berühmtesten Sohn, dem Fotografen Sebastião Salgado. Er war geschockt, als er sah, dass die Wälder seiner Kindheit verschwunden waren. Seine Frau Leila überzeugte ihn daraufhin, dass man versuchen müsse, den Wald wieder aufzuforsten. Doch es gab keine Erfahrung damit. Mühsam mussten die Biologen am neu gegründeten Instituto Terra lernen, welche Bäume sich dafür eignen, wieder einen Wald heranzuzüchten. Als Leila und Sebastian die Idee hatten und mit der Arbeit anfingen, da haben die Leute sie für verrückt gehalten. Die haben das gar nicht verstanden. Wo hat man denn schon mal gesehen, dass jemand Bäume pflanzen will? Das lief gegen alles, was man damals glaubte. Doch nach und nach setzt ein Umdenken ein. denn selbst für die Viehzucht ist das gerodete, verbrannte Land mittlerweile zu trocken. Für sein Umweltengagement erhält Sebastião Salgado in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und Isabella Sauton, die Leiterin seines Aufforstungsprojekts, hofft, dass man ihre Erfahrungen und Methoden auch nutzen könnte, um den zuletzt von verheerenden Bränden verwüsteten Tropenwald im Amazonasgebiet schneller wieder aufzuforsten. Die zerstörten Flächen sich selbst zu überlassen, sei keine Alternative, sagt die Biologin. Es ist sehr schwierig zu schätzen, wie lange das dauert, aber wir können sicher sagen, dass es viel länger dauert, wenn man gar nichts macht.
Aus Brasilien war das ein Beitrag von Ivo Maruschik. Schnittblumen haben oft eine weite Reise hinter sich, bevor sie beim Empfänger ankommen, und ihr Anbau hinterlässt Spuren. Oft werden intensiv Pflanzenschutzmittel eingesetzt, der Transport per Flugzeug belastet die Umwelt zusätzlich. Doch es gibt Alternativen, zum Beispiel bei der Slow-Flower-Bewegung. Der Name ist angelehnt an Slow Food, eine Initiative für die Entschleunigung beim Essen. Mehr dazu von Juliane Neubauer.
Fast täglich jätet Chantal Remmert in einem ihrer Blumenbeete Unkraut. Sie pflückt die ausgewachsenen Blüten und Gräser für bestellte Sträuße oder den wöchentlichen Marktstand. Seit 2016 baut die Landschaftsarchitektin auf rund 2000 Quadratmetern im Osten Leipzigs ökologische Schnittblumen an, weil sie für ihre Blumenarrangements bis dahin in der Nähe keine Ökoblumen finden konnte. Somit erweitert sie das regionale Schnittblumenangebot um Blumen aus eigenem naturnahem Anbau.
Wir bauen Mischkulturen an. Das bedeutet, wir haben ganz viele unterschiedliche Blumenarten und auch mehrere unterschiedliche Sorten. Hier sind zum Beispiel die Dahlien auf der linken Seite.
Remmert zählt sich mit ihrem Blumenunternehmen Erna Primula zur Slow Flowers Bewegung. Die hat ihren Ursprung in Nordamerika. Hierzulande gäbe es noch keinen offiziellen Verband, aber man kenne sich in der Szene, sagt Remmert. Im Grunde ist ihre Art des Gärtnerns nichts Neues. Anbau ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit sehr viel Handarbeit, das war vor einigen Jahrzehnten noch der Standard. Das Bewässerungssystem dagegen ist modern und läuft im Sommer mechanisch.
Wir verzichten auch komplett auf Einmalplastik, sowohl in der Produktion als auch in der Verarbeitung und im Ausliefern. Wir arbeiten hier in Leipzig zusammen mit einem Fahrradkurierkollektiv, die dann leipzigweit die Blumen auch ausfahren können.
Auf Remmerts Feld wachsen gerade englische Rosen in einem hellen Roséton. Mehrere kleine Blütenköpfe sprießen eng zusammen aus einem Stiel. In Deutschland ist die Rose die meistgekaufte Schnittblume. Ungefähr 1,5 Millionen Stielrosen werden jährlich verkauft. 40% davon kommen aus Kenia, stellt Corinna Hölzel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz fest. Viele Schnittblumen, die hier verkauft werden, kommen aus Afrika und Südamerika.
In diesen Produktionsländern kommen oftmals noch Pestizide zum Einsatz, die hier schon längst verboten sind in der EU. Aufgrund ihrer besonderen Gefährlichkeit oder weil sie eben besonders krebserregend sind, sind die hier schon seit Jahren verboten und in diesen Ländern werden sie halt noch eingesetzt. Und das sollte man tatsächlich nicht unterstützen.
Anders als für Obst und Gemüse gelten für Schnittblumen keine Grenzen für Schadstoffrückstände auf den Produkten. Immer wieder würden Floristen von Hauterkrankungen berichten, die sie auf die Pestizidbelastung zurückführten, erklärt Hölzel vom BUND. Auf Nachfrage beim Fachverband Deutscher Floristen scheint das Phänomen kaum bekannt. Doch die Branche bemüht sich um mehr Transparenz bei Herkunft und den eingesetzten Pestiziden, erklärt Klaus Götz, Präsident des Landesverbandes Baden-Württemberg.
Hier wäre so ein Thema QR-Code und Technik ganz großer Fortschritt, wenn man abscannen könnte. Halt, das ist da und da. Die wurden unter diesen Dingen produziert und wurden gegebenenfalls auch mit den und den Mitteln behandelt.
Mit einer derartigen technischen Lösung rechnet Götz innerhalb des nächsten Jahres. Eine weitere Herausforderung, der sich Gärtner aktuell gegenübersehen, ist der Klimawandel. Chantal Remmert versucht sich in Leipzig mit ihrer Pflanzenauswahl darauf einzustellen.
Also wir gehen viel auf Präriestauden, sowas wie Echinacea oder Zinien, die wirklich dann auch Richtung Mexiko oder aus richtig heißen Regionen kommen, die das auch abkönnen, weil die hier in der vollen Sonne stehen. Wo Womit wir zum Beispiel Probleme haben, sind Hortensien, denen ist es hier einfach zu heiß und zu trocken.
Ihre Preise sind vergleichbar mit denen von anderen herkömmlichen Floristen, obwohl ihre Anbaumethoden relativ gesehen aufwendiger sind. Sie spart dafür die Lagerkosten und benötigt nur einen geringen Aufwand für den innerstädtischen Transport. Einen bunten Strauß mit saisonalen Blumen gibt es bei ihr ab 10 Euro.
Über Blumenanbau auf langsame Art war das ein Beitrag von Juliane Neubauer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Online-Händler Amazon erobert im Netz immer größere Marktanteile. Viele Kunden steuern, ohne groß zu überlegen, die Plattform des Marktführers an, wenn sie online etwas einkaufen wollen. Und auch unabhängige Händler tun gut daran, ihre Produkte auch über Amazon anzubieten. Schließlich wollen sie im Internet ja auch gefunden werden. Für die Kunden lohnt sich dagegen oft der Blick in den unabhängigen Webshop desselben Anbieters, denn dort gibt es die gleiche Ware unter Umständen günstiger. Das ergab jedenfalls eine Stichprobe der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hilde Braun mit den Einzelheiten.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen machte die Probe aufs Exempel und eine Stichprobe bei 100 Produkten brachte ein eindeutiges Ergebnis. Der Direktkauf in einem Online-Shop abseits von Amazon war deutlich günstiger als ein Kauf bei dem Internetriesen. Der Gesamtpreis inklusive Lieferung für alle 100 überprüften Artikel in 20 Shops lag bei Amazon Marketplace um fast ein Fünftel, genauer gesagt 18% über dem Preis im Händlershop. Georg Trüber ist Pressereferent bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Interessant war, wie groß der Unterschied war. Ein Einzelbeispiel zeigt dann eben so die Ausmaße. Es gab einen Kaffeeautomat, der wurde im eigenen Online-Shop für 670 rund verkauft, bei Amazon für 840. Das war also weit fast 170 Euro mehr. Es gab auch einen Lego-Händler, der verkaufte einen Kranwagen für 180 Euro im eigenen Shop und bei Amazon waren das 250, also 70 Euro mehr.
Viele Kunden bevorzugen trotzdem den Einkauf über den Internetriesen Amazon. Zum Beispiel Johanna Mox, die einen Bekleidungsladen betreibt.
Für mich als Prime-Kunde ist es so, dass ich mir die Versandkosten spare. Meistens habe ich auch dieses kostenlose Umtausch- und Rückgaberecht. Und die anderen Shops, das stimmt, die sind günstiger, aber da muss man sich die Versandkosten danach anschauen.
Doch die Portokosten seien das kleinste Problem, erklärt Verbraucherschützer Georg Trüber.
Unsere Stichprobe hat schon eingeschlossen, dass auch der Versand drin war. Amazon macht es einem bequem, aber diese Bequemlichkeit, die kostet auch. Wenn ich bei Amazon verkaufen möchte als Händler, dann muss ich Stand- und Verkaufsgebühren bezahlen und die sind richtig satt manchmal. Das reicht so 15% und mehr Kosten, die natürlich im eigenen Online-Shop entfallen. Und das heißt also, da kann man durchaus günstiger kalkulieren.
Amazon bestreitet nicht, dass sich die Preise auf der Plattform von denen unterscheiden, die die Händler im eigenen Shop verlangen. Das Unternehmen erklärt dazu wörtlich: Unsere Verkaufspartner legen ihre Produktpreise in unserem Store selbstständig fest. Wir bieten ihnen Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass diese Preise konkurrenzfähig sind. Zitat Ende. Kunden tun also gut daran, nicht sofort zu kaufen, wenn ein Produkt gefällt. Georg Trüber empfiehlt einen Zwischenstopp bei einer Preissuchmaschine.
Am besten mit zwei Suchmaschinen, weil unsere Stichproben zeigen, die beste Suchmaschine gibt es nicht. Die eine ist bei dem Produkt gut, beim anderen schlecht. Wenn ich das gemacht habe, dann wird man in der Regel einen sehr, sehr vernünftigen Preis für das Produkt, das man sich ausgesucht hat, bekommen.
Wer dann noch das Risiko minimieren will, keine Ware oder die falsche zu erhalten, kann durch die Auswahl des Zahlungswegs die Sicherheit erhöhen.
Das ist also der Kauf auf Rechnung, die Lastschrift, eventuell mit Abstrichen PayPal und auch Amazon Payment gehören dazu. Da gibt es nämlich eine Art Käuferschutz. Das heißt also, wenn der Händler nicht liefert, Stichwort Fake Shop, ein Problem ja heutzutage, oder der liefert was anderes, dann kann ich problemlos mein Geld zurückholen, muss dem Ganzen nicht hinterherlaufen.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören und ich empfehle Ihnen noch die Informationen am Mittag mit Christiane Käs am Mikrofon gleich nach den Nachrichten. Ein Thema darin ist die Entscheidung der USA für Strafzölle gegen Waren aus der Europäischen Union, unter anderem im Interview mit Gabriel Felbermayr vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.